Der letzte Punkt heute hier auf der Allgäu-Hitte Bühne. Bei mir zu Gast ist der Gebietsbetreuer vom Ostallgäu, Thomas Hennemann. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen über Nachhaltigkeit im Naturschutz. Ein wichtiges Thema. Wir widmen uns dem, ich würde sagen, ein bisschen gemütlicher und hocken uns mal auf die Sessel, oder? Ich überlasse dir die Platzwahl. Ich richte mich nach dir. So, dann hocken wir uns so hin. Wunderbar. Perfekt, genau. Gut hergefunden. Eigentlich bist du ja viel im... Das müsste schon gehen, glaube ich.
Hallo? Ja. Ja. Geht einwandfrei.
Sonst viel im Ostallgäu unterwegs oder aber jetzt hier mal in Kempten am Start?
Ja, es ist für mich eine ganz tolle neue Erfahrung, jetzt hier auf der Bühne sitzen zu dürfen. Und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon und bin echt gespannt auf die Fragen und auf das Gespräch.
Sehr, sehr cool. Ich freue mich auch, weil es ein spannendes Thema sein wird. Und ich weiß, dass du dich dem Naturschutz schon lange verschrieben hast. Du bist Gebietsbetreuer im Ostallgäu. Ich habe es gerade schon gesagt. Vielleicht kannst du selbst mal kurz erklären, was es im Groben heißt und wie du überhaupt dazugekommen bist.
Also die Gebietsbetreuung in Bayern gibt es seit etwas mehr als 20 Jahren. Und die wurde gegründet, um einfach naturschutzfachlich besonders wertvolle Gebiete durch Personen vor Ort zu schützen. Und ich bin 2018 dazugekommen. Ich war davor, ich habe Forstwissenschaft studiert, habe da einige Jahre ein forstliches Planungsbüro gehabt und dann habe ich eine Kehrtwende gemacht. Ich habe dann einen Ausbildungsberuf erlernt. Ich bin dann Berufsjäger geworden, war da fast 20 Jahre als Berufsjäger tätig. Und 2018 hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, nochmal eine neue berufliche Herausforderung zu suchen. Und es war wunderschön, weil vor allem ich konnte in dem Gebiet, in dem ich schon seit über 20 Jahren gearbeitet habe, konnte also nochmal etwas Neues machen. Und ich habe es noch keinen Tag bereut.
Was machst du denn als Gebietsbetreuer so?
Das Allerwesentlichste ist eigentlich, ich sorge für den Erhalt und die Förderung von Biodiversität. Und das auch nicht so, dass ich sage, auf was habe ich heute Lust, sondern es gibt da Pläne dafür. Das sind insbesondere die Pläne aus dem europaweiten Schutzgebiet Netz Natura 2000, also FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete. Und da bin ich der Kümmerer vor Ort und schaue, dass diese Pläne umgesetzt werden.
Jetzt hast du gerade den Begriff Biodiversität schon angesprochen. Vielleicht nochmal kurz und kompakt erklärt, was genau bedeutet Biodiversität?
Biodiversität ist ein ganz interessanter Begriff, weil er setzt sich aus zwei unterschiedlichen Sprachen zusammen. Das Bios kommt aus dem Altgriechischen und heißt Leben und Diversitas ist aus dem Lateinischen, das ist die Verschiedenheit. Also die Verschiedenheit von Leben. Und da haben wir drei Ebenen. Das ist zum einen die Landschaftsebene, also verschiedene Landschaftselemente, Seen, Wälder, Wiesen. Dann haben wir die Verschiedenheit an Arten, die in diesen Feldern und Wiesen vorkommen. Können auch Sorten sein, zum Beispiel bei Kulturfrüchten, also ob das Äpfel, Kartoffeln, Getreide oder sonst was ist. Und dann haben wir innerhalb dieser Arten nochmal, wie differenzieren sich diese Arten in ihrer genetischen Vielfalt. Und all dieses versteht man unter der Biodiversität, also nicht nur Artenvielfalt, sondern auch das andere drumherum.
Sehr, sehr wichtig, Biodiversität, gerade mit Blick auf den Umweltschutz, auf den Naturschutz. Wie erlebst du das Ganze heutzutage? Wie biodivers ist es noch? Also wie biodivers sind die Wälder noch zum Beispiel?
Die Biodiversität erfährt in der medialen Darstellung keine große Aufmerksamkeit. Und es ist aber eines der größten Herausforderungen der Menschheit, das wir haben, weil wir brauchen diese Vielfalt. Wenn man sich das anschaut, die Vielfalt an Lebensräumen, Arten und die genetische Vielfalt hat in den letzten 30 Jahren dramatisch abgenommen. Es gibt die sogenannte Krefeld-Studie, die ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Da wurde festgestellt, dass in Deutschland 3/4 der Biomasse an Insekten nicht mehr vorhanden ist. Und das ist schon dramatisch. Also vielleicht die etwas älteren Zuhörer können sich noch daran erinnern, wenn man früher abends mit dem Auto oder mit dem Motorrad irgendwo hingefahren ist, waren also die Scheibe oder das Visier total zugeklebt.
Ich kenne die Geschichten auch noch von, ja, von meinem Opa und so. Ja.
Genau, man hat das. Also einen zweiten Abend ist nicht gegangen. Und das ist heute also überhaupt kein Problem. Da merkt man also, wie das weniger geworden ist. Und nachfolgen zum Beispiel, also diese Biomasse an Insekten und daran folgen zum Beispiel Vogelarten nach. Also knapp die Hälfte unserer heimischen, in Deutschland lebenden Brutvogelarten sind auch in ihrem Bestand bedroht. Und jeder von uns merkt es eigentlich selber, wenn man mal früh morgens unterwegs ist, es ist einfach ruhiger geworden. Und zum Beispiel der Haussperlung, einer unserer häufigsten Vögel, also der gemeine Spatz, auch der wurde bereits in die Vorwarnliste der Roten Liste aufgenommen. Also es werden weniger. Und das ist das, also die Vielfalt nimmt dramatisch ab.
Ist es noch reversibel?
Es ist aufhaltbar, ja, ist es. Wir müssen aber da ehrlich zu uns selber sein und müssen nochmal anfangen. Und bis jetzt sind es ehrlich gesagt nur Lippenbekenntnisse.
Was muss denn da passieren, dass man, du hast gerade gesagt, es ist noch aufhaltbar, dass man es noch aufhalten kann?
Alle unsere Arten, ob das Pflanzenarten sind, ob das Tierarten sind, kommen ja in der freien Natur vor, also nicht so sehr in der Stadt. Wir haben zwar auch Stadtlebensräume, aber wenn man sich bedenkt, dass 50% unserer Landesfläche werden landwirtschaftlich genutzt, über ein Drittel unserer Fläche wird forstwirtschaftlich genutzt. Das heißt, wir haben drei Viertel der gesamten Fläche, mehr als drei Viertel, unterliegen einer Landnutzung. Also müssen wir genau da den Hebel ansetzen. Wir müssen grundsätzliche Änderungen in der Landbewirtschaftung vornehmen. Ansonsten geht es nicht. Dessen müssen wir uns bewusst sein.
Du hast es gerade schon gesagt, es gibt also Listen auch für Tiere, wenn die Arten einfach zurückgehen, dass sie dann geschützt sind. Gibt es denn viele geschützte Tierarten auch schon hier im Allgäu?
Ja, sehr, sehr viele sogar, weil wir im Allgäu und insbesondere in den südlichen Gemeinden, sowohl im Oberallgäu auch als im Ostallgäu, haben wir einfach noch Lebensräume, die noch nicht so intensiv genutzt werden, also weder forstwirtschaftlich noch landwirtschaftlich. Und das merkt man sofort in der Anzahl der Arten, spiegelt sich das wider. Und von daher haben wir wirklich sehr viele geschützte Lebensräume und sehr viele geschützte Arten, aber auch denen geht es nicht gut. Möchtest du Beispiele hören?
Bitte nochmal, ich habe es gerade...
Möchtest du Beispiele?
Ja, gerne Beispiele.
Als Beispiel zum Beispiel von Lebensräumen nehmen wir unsere Bergflüsse her. Ja, also wie sie alle kommen, ob das die Iller ist, ob es der Halblech ist, ob es die Wehrtach ist, insbesondere an den Oberläufen. Was uns da fehlt, das sind häufig sogenannte Umlagerungsstrecken, also dass die Bäche noch frei fließen dürfen. Sie werden in den meisten Fällen sehr früh genutzt für Stromerzeugung. Und das verhindert einen Transport von Kies in die unteren Bereiche. Und dadurch gehen Lebensräume verloren von besonderen Arten. Das ist zum Beispiel eine dieser Arten, ist eine Pflanzenart, das ist so ein Strauch, das ist die deutsche Tamariske. Die kommt nur noch an ganz, ganz wenigen Flüssen in Bayern und Deutschland überhaupt vor. Und da auch dann auch Vogelarten. Gibt zum Beispiel den Flussuferläufer, da haben wir ungefähr noch 100 Brutpaare in ganz Deutschland oder auch eine Heuhüpferart. Es ist nur eine kleine Art, aber der gesamte Lebensraum geht einfach verloren. Und so haben wir auch Lebensräume in Wiesen zum Beispiel, sogenannte Kalkmagerrasen. Wir haben ja Kalkgebirge und auch Kalkböden außerhalb der Gebirge. Das sind oft einmal irgendwelche so Kuppen oder so weiter. Die werden häufig landwirtschaftlich genutzt. Das heißt, da wird gedüngt und dann geht die Artenvielfalt verloren. Man sieht also das sehr schön, wenn man ungedüngte Wiesen vergleicht mit gedüngten Wiesen. Die ungedüngten, die sind einmal bunt. Und die gedüngten sind meistens grün und im Frühjahr sind sie gelb. Das ist der wunderschöne Löwenzahn, eine tolle Pflanze. Aber sie zeigt einfach an, dass die Fläche intensiv mit Stickstoff gedüngt wird und eine sehr hohe Stickstoffkapazität hat, was dann allerdings die vielen Arten verdrängt. Wir haben in solchen Flächen vielleicht noch 10 Pflanzenarten und in ungedüngten haben wir 30 bis 50, 60, 70 oder 80 Arten.
Dazu, mein Onkel hat in seinem Garten so einen kleinen Teil, wo er wirklich das einfach so wechseln lässt, wie es halt wächst. Also der mäht da nicht, sondern lässt es einfach so gedeihen. Und es ist so schön, was man da auch für Tiere sieht, die da kommen und diese Fläche gerne nutzen, weil es ansonsten einfach kaum möglich ist. Weil natürlich Rasenmäherroboter, es wird alles gemäht, die Felder werden wirtschaftlich betrieben. Und genau das ist der Punkt im Endeffekt, oder? Es ist einfach so zu lassen, wie es eben hier wächst, oder?
Ja, also das hat nicht nur der Opa, das habe ich auch. Also auch in meinem Garten darf einfach die Natur Natur sein und es ist wirklich so wunderschön, wenn man das beobachten kann, was sich entwickelt und vor allem wie dankbar Insekten, Vögel, Fledermäuse sind und dieses Angebot sofort annehmen. Also auch kleine Flächen, die vielleicht, es reicht so groß wie eine Sitzgruppe hier, ja, können schon etwas Positives bewirken. Und ich glaube, das ist auch für uns Menschen was Schönes. Ich sitze zum Beispiel abends gern da, beim Glas Wein zum Beispiel, und schaue denen einfach nur zu. Es ist auch für uns ein Quell der Ruhe und da kann man Kraft tanken.
Ja, ich erinnere mich an so eine Wespenspinne, heißt die tatsächlich so. Die hat die Optik einer Wespe, fand ich total faszinierend. Sieht man sonst nämlich nicht so oft.
Nein, also da habe ich erst vor ein paar Tagen ein wunderschönes Exemplar fotografieren dürfen im Morgentau. Das ist also ein wunderschönes Bild geworden, ja.
Sehr schön, das musst du mir nachher mal zeigen.
Ja, sehr, sehr gerne.
Was sind denn deine Themenschwerpunkte als Gebietsbetreuer? Du hast es eben schon gesagt, es sind ja so viele Arten eigentlich, die da drunter fallen, so viele Tierarten, so viele Lebensräume auch. Wo fängt man da an, wo hört man da auf? Was sind da deine Schwerpunkte?
Ja, es ist bei mir so, ich habe ja ein sehr großes Betreuungsgebiet, das sind also 350 Quadratkilometer, das reicht also von Nesselwang, also von der Landkreisgrenze zum Oberallgäu bis an die Regierungsbezirksgrenze zu Oberbayern und auch vielfältigste Lebensräume, also es geht von Lebensräumen Moore und Seen bis rauf auf über 2000 Meter, hochalpine Lebensräume und ich habe natürlich Schwerpunkte und das sind Waldlebensräume, weil sehr viele der Schutzgebiete, insbesondere im Ostallgäu, sind Waldlebensräume und da sind es zum Beispiel die Raufußhühner, das ist das Auerhuhn, der Birkhahn, Haselhuhn und Alpenschneehuhn, die alle vier vorkommen. Das ist also einer meiner fachlichen Schwerpunkte. Aber ich habe zum Beispiel auch die vorhin schon genannten Tier- und Pflanzenarten an den Gebirgsflüssen. Das sind auch Schwerpunkte, weil es eben denen auch sehr, sehr schlecht geht. Dazwischen auch noch artenreiche Wiesen oder landwirtschaftliche Flächen und Besucherlenkung.
Auerhuhn sagt, glaube ich, jedem was. Wie schlimm steht es denn tatsächlich drum?
Ja, das Auerhuhn ist ja unsere größte wildlebende Hühnerart. Ich habe dir da was mitgebracht.
Ja?
Und zwar habe ich dir da eine Veröffentlichung mitgebracht zu allen vier Raufußhuhnarten, die würde ich dir gern mitgeben. Und als kleines persönliches Mitbringsel noch eine kleine Feder eines Auerhuhns. Das ist eine Dunenfeder eines Auerhuhns.
Darf ich Dankeschön. Dir geben?
Dankeschön. Ja, cool. Und wenn du mal den Kiel anschaust und umdrehst, und da siehst du noch eine kleine Feder, die sich da abhebt. Das ist die sogenannte Afterfeder. Alle Hühnerarten und das dient also nochmal der besseren Isolierung gegen Kälte. Und da kann man zum Beispiel eine Hühnerfeder von der Feder zum Beispiel von einer Schnepfe gut unterscheiden. Ja. Und das ist jetzt die Feder eines Auerhuhns und das ist mein kleines Mitbringsel.
Vielen, vielen Dank, das freut mich sehr.
Und ein Andenken an unsere heutige Veranstaltung.
Muss ich hier gleich wieder feinsäuberlich einsortieren, nicht, dass es mir wegfliegt.
Aber das wäre fatal. Zurück zu deiner Frage. Ja, also wie geht es zum Beispiel den Auerhühnern? Den Auerhühnern geht es nicht gut. Ich meine, diese große Vogelart ist vom Aussterben bedroht. Die ist schon mehrere Jahrzehnte vom Aussterben bedroht. Mhm. Aber neueste wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass die Bestände der Auerhühner in den letzten 30 Jahren nochmal um 2/3 geschrumpft sind. Und das deckt sich auch mit meinen persönlichen Erfahrungen. Ich arbeite jetzt seit 29 Jahren in dem Gebiet, das ich jetzt als Gebietsbetreuer betreue, und kann also das auch feststellen, dass in Gebieten, wo man früher, ich sage jetzt einmal, bei jedem zweiten Mal, wenn ich reingekommen bin, habe ich da einen Auerhahn oder Auerhenne gesehen, kaum noch, vielleicht jedes zehnte Mal noch. Und das stimmt mich schon bedenklich. Den anderen Raufußhühnerarten geht es auch nicht gut, aber etwas besser.
Okay. Auch hier wahrscheinlich Stichpunkt Biodiversität, Lebensraum. Woran liegt's?
Es liegt fast immer am Lebensraum. Denn der Lebensraum ist bei allen Tierarten das Ausschlaggebende. Das ist auch bei uns Menschen so. Wenn wir uns in unserem Wohnzimmer, in unserem Schlafzimmer wohlfühlen, dann ertragt man viele andere Sachen auch. Ob jetzt das der nervige Chef ist oder eine blöde Nachbarin, das ertragen wir, wenn wir uns in unseren eigenen vier Wänden geborgen fühlen. Mhm. Und so ist es bei den Tieren letztendlich auch. Aber was man feststellen muss, ist allgemein, ob jetzt das für Insekten ist, für Frösche, für Fische, die Qualität der Lebensräume hat abgenommen. Und wenn man jetzt da zum Beispiel an das Auerhuhn denkt, dann ist es so, wir haben in den letzten 30 Jahren sind die Wälder dichter geworden. Mhm. Das hängt ein bisschen mit dem Klimawandel zusammen. Also es ist wärmer geworden, die Buche ist im Vormarsch und die jungen Buchen machen unten am Wald richtig dicht. Und da können einfach die Händel nicht mehr so gut durchlaufen. Das sind ja Mordstrumpfviecher. Und die Wälder sind nicht mehr so durchsichtig, die brauchen. Dann zum anderen hat die Waldweide aufgehört. Das ist, hat damit zu tun, dass also Rindviecher und auch Pferde wurden früher in die Wälder getrieben. Das wurde von der Forstwirtschaft natürlich mit Argusaugen betrachtet, weil die natürlich auch kleine Bäumchen zertreten oder abbeißen. Und deswegen wurde es auch verboten. Und das verändert natürlich auch die Zusammensetzung der Wälder, dann auch jagdlich. Es wurden halt die Schalenwildbestände sehr, sehr stark dezimiert. Auch das führt dazu, dass die Wälder dichter werden. Und was noch hinzukommt, es wurden sehr viele Forststraßen gebaut. Das führte auch zu einer Veränderung in der Bewirtschaftung der Wälder. Und die Wälder sind letztendlich dadurch dichter geworden. Und das ist für das Auerhuhn einfach kontraproduktiv. Die brauchen lichte Wälder. Und das merkt man daran. Was auch noch mit zusammenhängt, das ist die Zusammensetzung jetzt der Wälder. Weniger von den Arten her, sondern von der Struktur her. Was häufig fehlt in bewirtschafteten Flächen, ist eine Struktur. Es wird immer Wert darauf gelegt, auf die jeweilige Kulturpflanze, die wir haben wollen, ob das jetzt der Mais ist oder ob es der Baum ist. Das spielt also keine Rolle. Es ist ja ein Produktionsfaktor Boden, auf dem soll was wachsen, das wir letztendlich verkaufen können. Mhm. Und was da im Wald zum Beispiel jetzt dem Waldbesitzer nichts bringt, das sind tote Bäume, das sind abgestorbene Bäume, das sind Bäume, die Faulstellen und Löcher haben. Aber genau das brauchen ganz viele Tiere. Also das brauchen Insekten, das brauchen Würmer, das brauchen Lurche, das brauchen Pilze, das brauchen Flechten, das brauchen auch viele Vogelarten, Brüten in Baumhöhlen und so weiter. Und das ist ein Manko, das wir in intensiv bewirtschafteten Flächen haben.
Welche Auswirkungen hat das denn auch auf uns? Also hat es Auswirkungen auch auf uns? Ich meine, irgendwie hängt ja doch irgendwo alles zusammen, oder?
Ja, das ist irgendwie auch ganz interessant. Wir merken es schlecht direkt. Ja, also ob jetzt da Dauerhahn oder irgendein Specht oder irgendein Schmetterling vorkommt, hat ja keine direkten Auswirkungen auf mich. Mhm. Ich kann deswegen trotzdem nur zum Supermarkt gehen und mein Essen kaufen und so weiter. Wir merken das nicht. Wenn wir uns aber bewusst machen, dass 3/4 aller weltweit vorkommenden Kulturpflanzen von Insekten bestäubt werden, muss es eigentlich bei uns schnackeln. Also drei Viertel werden von Insekten bestäubt. Wir haben sehr viel weniger Insekten. In Deutschland haben wir zum Beispiel 550 Wildbienenarten. Ja, wahnsinnig viele Arten, aber knapp die Hälfte davon ist auch bedroht. Aber die übernehmen eben die Bestäubungsleistung für unsere Kulturpflanzen, sprich für die Pflanzen, die wir essen. Und wenn jetzt diese Bestäubungsleistung der Insekten ausfällt oder stark zurückgeht, verhungern wir. Also die Biodiversität, also die Vielfalt an Arten, hat ganz massive Auswirkungen auf das Überleben der Menschheit. Und es geht tatsächlich nicht bloß darum, weil sie irgendwelche Naturschutzfuzzis einbilden, wir müssen jetzt irgendeinen Schmetterling schützen. Nein, um das geht es überhaupt nicht. Es geht tatsächlich um den Schutz der Menschheit. Also Naturschutz ist eigentlich der falsche Begriff. Es müsste eigentlich Menschenschutz heißen. Und das ist aber ganz schwer zu verstehen, weil wir es nicht merken. Klimaveränderungen, die merken wir. Wir sitzen jetzt da und schwitzen furchtbar. Ja, also ja. Solche Tage wie heute, ich weiß noch, ich bin in die 70er Jahre in die Schule gegangen, das war immer ein absolutes Highlight, wenn wir Hitze freigekriegt haben. Ja, das gab es im Schuljahr maximal einmal. Das müsste es heute eigentlich jeden Tag geben. Mhm. Und das merken wir also. Mhm. Aber ob es jetzt ein paar Schmetterlinge mehr oder weniger gibt, das merken wir erst sehr, sehr spät. Und man spricht da vom sogenannten Kipppunkt. Das heißt also, wenn die Situation mit zum Beispiel Insekten sich so weit verschlechtert, dass die ganze Lage kippt, dann ist das irreversibel. Und dann können wir es nicht mehr aufhalten. Und das ist das, wovor Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten warnen. Es ist kein neues Phänomen. Das wurde bereits Anfang der 80er Jahre, wurde das ganz klar von Wissenschaftlern prognostiziert, wenn wir weiter so wirtschaften, wird diese Situation so eintreten, wie wir sie jetzt haben.
Noch ist es aufhaltbar, das hast du zu Anfang gesagt, welche Dinge werden da umgesetzt zum Schutz der Natur. Aber du hast es vorhin gut gesagt, es ist im Endeffekt Naturschutz, aber irgendwie auch Menschenschutz, weil es geht halt alles Hand in Hand einher. Was wird da jetzt schon so gemacht?
Also was bisher umgesetzt wird, wir haben also da zwei Handlungsfelder. Das ist zum einen aufgrund von gesetzlichen Regelungen, dass irgendwas eingeschränkt wird. Nehmen wir zum Beispiel beim Wald die Beseitigung von Hecken oder Feldgehölzen. Das sind sogenannte gesetzlich geschützte Biotope oder auch Feuchtflächen. Die dürfen nicht verändert werden, die dürfen nicht abgeholzt werden. Das ist zum Beispiel so eine gesetzliche Vorschrift, um die Biodiversität zu erhalten. Dann gibt es noch den freiwilligen Weg, dass man also versucht, durch positive Anreize, durch Fördermöglichkeiten, Bewirtschafter dazu zu bringen, bestimmte Handlungen zu machen oder bestimmte Handlungen zu unterlassen. Ein Beispiel bei der Landwirtschaft zum Beispiel wäre einen verspäteten Schnittzeitpunkt. Also je später man mäht, umso schlechter wird ja die Futterqualität für Rinder zum Beispiel. Also und wenn man jetzt zum Beispiel erst im April oder im Juli oder August, oder es gibt auch Schnittzeitpunkte erst im September, die Flächen mäht, gibt es dafür Ausgleichszahlungen. Das heißt, dass der Landwirt nicht auf den finanziellen Kosten sitzen bleibt, sondern die Gesellschaft trägt das Ganze. Und das ist ein freiwilliger Anreiz und das ist der Grundsatz von der sogenannten bayerischen Biodiversitätsstrategie. Also Bayern versucht den Weg der Freiwilligkeit zu gehen und positive Anreize zu setzen. Mhm. Ich finde das sehr, sehr gut. Es gibt es auch im Wald zum Beispiel, ich habe das schon angesprochen, mit irgendwelchen Totholz- oder Spechtbäumen. Mhm. Auch da wird der Waldbesitzer entschädigt, wenn er so einen Baum stehen lässt, dann kriegt er da sozusagen den Holzwert ersetzt. Das ist ein sehr guter Ansatz, bloß er greift viel zu wenig. Wir müssten viel, viel mehr tun. Also wenn wir ehrlich sind und wenn wir es ehrlich meinen, müssten wir solche Sachen auf ganzer Fläche umsetzen und vor allem schnell umsetzen, weil uns die Zeit davonläuft.
Also ich merke schon, das ist halt natürlich immer schwierig, Naturschutz mit Wirtschaft zu vereinen. Das ist schwierig. Tourismus ist hier im Allgäu ein großer Punkt. Ja, es kommen viele Touristen hierher. Nicht ohne Grund, es ist wunderschön im Allgäu. Aber auch das hat wahrscheinlich Auswirkungen auf die Natur, entsprechend auch auf die Artenvielfalten, oder?
Wir müssen uns eins bewusst sein. Der Wohlstand des Allgäus beruht auf dem Tourismus. Mhm. Also wir hätten Arbeit in Industrie, im Mittelstand und so weiter, ja, aber unseren Wohlstand verdanken wir der touristischen Entwicklung. Mhm. Was ich festgestellt habe, dass die Ansprüche des Tourismus und die Ansprüche des Naturschutzes eine ganz große Gemeinsamkeit haben. Und zwar, wir wollen die Landschaft und die darin lebenden Tiere und Pflanzen so erhalten, wie es ist. Weil alle Anfragen bezüglich, warum kommen Leute ins Allgäu, haben ergeben, die Leute kommen deswegen ins Allgäu, weil die Natur und die Landschaft so schön ist, weil sie sich da erholen wollen. Das heißt also, deswegen haben wir eine gemeinsame Zielrichtung. Und wir machen wirklich sehr viel gemeinsam. Also nachhaltige Tourismusentwicklung steht ganz oben. Wir haben da noch Luft nach oben. Aber wir arbeiten da wirklich sehr, sehr gut zusammen. Insbesondere muss ich jetzt sagen, also in den Ostallgäuer Alpenanrainergemeinden läuft es sehr, sehr gut. Im Oberallgäu läuft es auch schon gut. Wir sind auch mit der Allgäu GmbH oder auch mit Bayern Tourismus in einem intensiven Austausch, um uns da wirklich weiter zu entwickeln.
Das sind aber doch gute Nachrichten, dass da einfach ein Ziel im Endeffekt zusammenherrscht, und zwar die schöne Landschaft, die schöne Natur des Allgäus so erhalten zu bleiben, damit man sie eben auch weiterhin genießen kann. Was denkst du, was muss noch passieren, um die Menschen dafür auch zu sensibilisieren? Man sieht es ja, dass weniger Insekten fliegen, also dieses schöne Beispiel mit der Autoscheibe, wo früher eben noch viele Insekten waren, heute nicht mehr so viele, daran sieht man schon. Aber glaubst du, dass unterm Strich es schon genügend wahrgenommen wird, wie wahnsinnig groß die Auswirkungen heute schon sind?
Nein. Ja. Ich habe es vorhin beschrieben. Es ist in unserer Wahrnehmung kaum vorhanden. Und es ist auch tatsächlich, wir haben die Probleme, die jetzt medial sind, ja, das ist Klimawandel und Migration ist ja auch ein ganz großes politisches Thema, ist ein emotionales Thema. Diese Probleme werden wahrgenommen, dieser Verlust an Biodiversität wird medial überhaupt nicht wahrgenommen. Es ist auch was Unbequemes, weil man müsste sich damit auseinandersetzen, obwohl man es nicht spürt. Und hier halte ich es für ganz wichtig, dass wir Umweltbildung machen, also das heißt bei den Jüngsten bereits ansetzen, dass die dieses Bewusstsein erlernen, wie wichtig es ist, respektvoll und achtsam mit unseren ureigensten Ressourcen umzugehen. Das beinhaltet dann auch Schulungen, Fortbildungen für Personal in Kindergärten, an Schulen und so weiter, aber auch Erwachsenenfortbildung. Das ist also ein ganz wesentlicher Faktor. Und alles, was wir versuchen, den Menschen nahezubringen, muss übers Herz gehen, muss übers Gefühl gehen. Denn ich denke, nur wenn wir erkennen, dass es mir ein großes Bedürfnis ist, zum Beispiel jetzt darauf zu verzichten, querfeldein über eine Blumenwiese zu gehen, weil ich da vielleicht Pflanzen zusammentrampel, weil ich ein Schmetterlingsraupe zusammentrampel und weil mir das wichtig ist, dass ich das nicht will, und dann verzichte ich gerne drauf und gehe außenrum. Nur als kleines Beispiel, dann mache ich es auch. Wenn ich nicht weiß, warum, und vor allem, wenn ich es nicht spüre, warum, dann ist es sehr viel schwieriger, das anzunehmen. Also es heißt, die Botschaften, die müssen ins Herz reingehen.
Ins Herz gehen, Umweltbildung, wichtiges Thema. Und ich glaube, im besten Fall hört Bildung auch nie auf, oder? Also man fängt jung an und bildet sich im besten Fall ein Leben lang weiter.
Also ich lerne jeden Tag neu dazu und es ist so fantastisch. Ich habe das große Glück, viel draußen sein zu dürfen. Und jedes Mal wieder entdecke ich neue Sachen. Es ist wirklich fantastisch. Ja. Wir lernen nie aus, in keinem Bereich.
Sehr schön. Schöne Worte zum Schluss, Thomas Hennemann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Und natürlich vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Werd's in Ehren halten. Und die Fehler muss ich ganz besonders drauf aufpassen. Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann wiedersehen.
Freue mich auch. Danke. Schon. Dankeschön.